Bald ist wieder 7. Oktober und das bedeutet, dass es ein Jahr her ist seit dem Massaker von der Hamas in Israel. Wir schauen auf ein Jahr Krieg zurück. Was hat sich im Nahen Osten verändert? Welche Entwicklungen sind noch zu erwarten? Und wie ist die Stimmung in Israel im Hinblick auf den Jahrestag? Unser Kriegsreporter Kurt Pelda ist dort. Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», der Podcast von CH Media. Mein Name ist Joël Weil und ich bin verbunden mit Kurt Pelda in Israel. Hallo Kurt.
Hi Joël.
Du bist seit ungefähr einer Woche wieder in Israel. Du bist das letzte Mal im April gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sag mal, was hat sich deiner Meinung nach in Israel verändert seither?
Also, die Leute haben eine Art Moralboost bekommen. Lange Zeit hat man ja nach Gaza geschaut. Der Krieg ist nicht so recht vorangekommen. Es hat viele Tote gegeben auf der israelischen Seite. Die Geiseln sind immer noch dort. Und entsprechend gespalten ist die israelische Bevölkerung in ihrer Meinung, wie man den Krieg in Gaza soll fortführen soll. Und was jetzt passiert ist, das haben ja eigentlich die Israelis auch schon länger angekündigt. Die Hamas ist nicht zu schlagen, ihre Ideologie ist zwar noch da, aber sie ist sehr stark geschwächt. Und das hat der israelischen Armee ermöglicht, Einheiten aus dem Süden abzuziehen, also vom Gazastreifen weg und von den umgebenden Gebieten und in den Norden zu verlegen und dort eine Art Drohkulisse für eine Bodeninvasion im Südlibanon aufzubauen. Und parallel dazu hat man mit dem Luftangriff und mit den präparierten Pager und Funkgeräten der Hisbollah schwere Verluste zugefügt, sicher sie auch demoralisiert. Und das wird in Israel als ein grosser Sieg gefeiert. In der israelischen Tagesschau, am Tag, wo der Nasrallah getötet wurde, haben die Moderatoren gesungen, haben religiöse Lieder gesungen. Das ist also nicht ein alltäglicher Anblick. Und überall natürlich die Leute feiern, freuen sich und sind auch überzeugt, dass das eine Art Wende wird bringen. Also jetzt nicht nur im Krieg, sondern vielleicht auch in der ganzen politischen Situation, Achse des Widerstands mit dem Iran. Und das müssen wir jetzt abwarten, ob sich die Hoffnungen erfüllen.
Du bist in Nahariya gewesen, das ist die nördlichste Großstadt in Israel. Wie ist das Bild dort in Nordisrael ganz am Libanon dran?
Also dort haben sich die Leute schon sehr an den Krieg, also die gelegentlichen Raketen- und Drohnenangriffe der Hisbollah gewöhnt. Das ist meistens in der Nacht und es kommt dann ein Luftalarm. Meistens dauert es dann nicht lange, also da ist man ja wirklich nur ein paar wenige Kilometer von der Grenze entfernt. Dann in der Regel schießen die Israelis dann ihre Iron Dome-Raketen ab auf die Raketen von der Hisbollah. Oder eben, also ich habe gesehen, am Tag, wo sie den Nasrallah getötet haben, sind Drohnen gekommen, also relativ tief. Und dann sind die Iron Dome-Raketen nicht so in den Himmel geflogen, wie sie das sonst tun, um die Raketen abzuholen, sondern ziemlich flach am Boden, auch nicht wahnsinnig schnell, und haben dann über dem Meer die Drohne getroffen, die ist abgestürzt und dann am Boden, also ich habe es nicht genau gesehen, ob es im Meer explodiert ist. Und so geht das vielleicht nicht gerade jede Nacht, aber die Leute haben sich da gewöhnt. Und was man dann eben auch sieht, ist, dass, ich würde jetzt mal sagen, das sind so eine Art Milizionäre, die gehen dann an den Strand runter und schauen aufs Meer raus, für den Fall, dass es vom Meer her ein Angriff kommt. Wobei man sagen muss, es sind 24 Stunden, jeden Tag im Jahr sind Patrouillenboote von der israelischen Marine. Die sieht man an, die sieht man den ganzen Tag und auch in der Nacht. Mhm. Klar, da muss man genau schauen. Also das ist schon ein relativ gut geschütztes Gebiet. Aber ich bin erstaunt gewesen, dass es dann doch Zivilisten hat, die rausgehen. Also die einen sind mit ihren Sturmgewehr dort und Feldstecher und schauen in die Nacht raus. Und die anderen sitzen, das ist ein sehr schöner Strand, Promenade mit Bänkli und Tisch. Die sitzen dort und trinken Bier und lassen sich durch das Geschießen überhaupt nicht stören. Also
während dem Raketenalarm, meinst du?
Ja, also in der Regel ist der Alarm sehr kurz, weil die die haben ja nicht lange, um vom Libanon nach Israel reinzufliegen. Und wenn sie dann abgeschossen sind, dann, also die Leute sind draussen. Ich habe niemanden gesehen, in irgendeinen Bunker gehen. Also ich habe ganze Partys gesehen jetzt draussen am Strand. Das ist also überhaupt nicht so, dass die Leute so wahnsinnig Angst haben, weil sie sich eben darauf verlassen können, dass Iron Dome die meisten von denen abschießt. Und dann muss man einfach auch sagen, Nahariya ist nicht das erste Ziel von der Hisbollah. Die schießen lieber auf Haifa, ein bisschen weiter südlich. Das ist der grosse Hafen. Und nördlich von Haifa hat ein Rüstungsunternehmen, ein grosses israelisches Rafael, auf das haben sie schon Drohnen und Raketen geschossen. Aber man muss einfach sagen, das war ein bisschen Kindergarten bis jetzt. Also Hisbollah hat nicht den grossen Raketenangriff gestartet mit so vielen Raketen und Drohnen, dass es eben den Iron Dome überfordert hat, sondern in den meisten Fällen sind die Geschosse oder eben Drohnen abgeschossen worden oder sie sind auf offene Felder gefallen. Also es hat relativ wenig Schaden angerichtet und das mag ein Zeichen sein, dass die Hisbollah im Moment nicht wirklich handlungsfähig und kampffähig ist.
Letzte Woche hat Israel den Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah in Beirut zusammen mit anderen Befehlshabern der Miliz umgebracht. Wie es im Nahen Osten weitergeht, das weiß ja niemand so genau. Kurt, warum ist es so schwer, da jetzt die Entwicklungen abzuschätzen? Es tun sich auch viele Expertinnen und Experten. Entweder widerspricht man sich oder man hält sich da zurück mit der Analyse.
Also ich glaube, es gibt nichts so Schwieriges wie einen Kriegsverlauf vorherzusehen. Ich glaube, das einzige Realistische ist vielleicht, Szenarien sich zu überlegen, die mehr oder weniger wahrscheinlich sind. Und ich bin immer wieder erstaunt, eben wenn ich so die Medien in der Schweiz oder in Deutschland lese, wie unqualifiziert Leute über die Region schreiben. Also die haben weder die arabischen Länder, die arabischen Fraktionen, die Kampfformationen verstanden, noch irgendetwas von Israel. Ich bin immer wieder schockiert, wenn ich das lese oder Fernsehen schaue und dann sehe, wie die Realität hier aussieht. Also Israel ist relativ klar und offen und sagt, Hisbollah muss sich zurückziehen. Das hat man eigentlich schon 2006, glaube ich, versprochen, in der UNO-Resolution. Also das ist auch völkerrechtlich abgesichert. Hisbollah muss sich zurückziehen, etwa 25, 30 Kilometer hinter der Litani-Fluss und übernehmen sollte dann die libanesische Armee. Aber das ist natürlich in Libanon eine reine Theorie, weil es gibt eine libanesische Armee, aber die ist von der Hisbollah unterwandert und hat eigentlich nicht allzu viel zu melden. Und jetzt haben wir das eine Art Machtvakuum. Die Hisbollah ist sehr, sehr geschwächt, wird aber ihre Machtposition wahrscheinlich nicht wollen aufgeben im Libanon. Und ich kann mir schwer vorstellen, aber eben, da kann man sich täuschen, dass der neue Hisbollah-Chef sagt, okay, wir machen das jetzt, wir ziehen uns zurück. Und dann haben wir einen Waffenstillstand und dann gibt es wieder mal einen prekären Frieden im Südlibanon und im Norden von Israel könnten die ganzen Flüchtlinge wieder in ihre Dörfer an der Grenze zurückkehren. Also das halte ich für relativ unwahrscheinlich, dass das passiert. Und Israelis haben ganz klar gemacht, sie werden weiterhin bombardieren, sie werden notfalls auch mit Bodentruppen in Südlibanon einfallen, um die Hisbollah zurückzudrängen. Und ich glaube, das wäre dann der Moment, wo man von einem grösseren Krieg könnte reden. Im Moment ist die Gefahr, also die Eskalationsgefahr, wie das hier bei uns in der Zeitung, also in der Schweiz in den Zeitungen und zum Teil am Fernsehen, im Radio erzählt wird, oder jetzt droht der grosse Krieg mit dem Iran und den Houthi. Ich meine, was können die machen? Der Iran und Houthi sind 1500, 2000 Kilometer entfernt. Ihre Raketen sind treffen nicht, werden abgeschossen, ist veraltete Technologie. Die haben Milliarden in die Entwicklung von diesen Raketen gesteckt und sie haben ein absolutes Desaster. Sie können damit Israel nicht unter Druck setzen. Die Hamas kann mit ihren 100 Geiseln oder wie viele es sind und vielleicht die Hälfte lebt noch, die können Israel unter Druck setzen. Aber die ganzen Milliarden, die der Iran in die Raketen und Drohnen gesteckt hat, sind eigentlich ins Hand gesetzt. Und das Einzige, was Hisbollah allenfalls eskalieren kann, falls sie wirklich noch kampffähig ist, und von dem gehe ich eigentlich schon aus, dass wenn die Israelis im Südlibanon einfallen, dass Hisbollah kämpfen wird, und dann können sie den Israelis wehtun. Das wird viele Opfer unter den israelischen Soldaten fordern. Ich bin an der Grenze gesehen, im Nordisrael. Ich war früher auch schon im Libanon. Das ist relativ hügelig, gebirgig. Da kann man wunderbar kämpfen. Das ist nicht so wie ein Gazastreifen, wo es flach ist, wo die Hamas nur hat können überleben wegen ihren Tunnels. Mhm. Aber Tunnels hat Hisbollah auch. Und wenn sie noch Einheiten haben, die Anführer haben, die einigermaßen miteinander kommunizieren können, die koordiniert sind, dann wird das ein blutiges Unterfangen für die Israelis. Und das wäre dann eigentlich die grosse Eskalation. Aber es wäre kein Regionalkrieg. Man muss sich das anschauen, die benachbarten Länder. Syrien, wo natürlich zu dieser Achse vom Widerstand gehört, zumindest auf dem Papier. Mhm. Syrien wäre ein wichtiger Player in diesem Krieg, aber Syrien ist selber schwach, oder? Hat selber ein Bürgerkrieg. Und Syrien möchte unbedingt sich wieder an die arabischen Staaten annähern. Die wollen ja nichts mit dem Iran zu tun haben. Also die würden es jetzt nicht gut finden, wenn Syrien sich wieder in die Arme von Teheran flüchtet. Also von Syrien kann Hisbollah im Moment nicht wahnsinnig viel Hilfe erwarten. Und auch alle anderen Milizen, die da wären, also in deren Achse vom Widerstand, die irakischen Milizen, die Houthi im Jemen, die Hamas, gehört auch zu dieser Widerstandsachse, ist aber extrem geschwächt jetzt durch ein Jahr lang Krieg gegen die Israelis. Also man sieht nicht richtig, wie hier ein Regionalkrieg ausbrechen soll. Aber ein heißer Krieg im Südlibanon, ich meine, die Israelis haben das früher schon gemacht, sie wissen, was das bedeutet, das wäre wahrscheinlich immer noch etwas ganz anderes, wie gegen die Hamas in Gaza-Krieg führen. Und wir erinnern uns noch, vor wenigen Monaten hat das sehr, sehr schlecht ausgesehen für die Israelis dort.
Du sagst also, dass der viel prophezeite Nahostflächenbrand, dass gar kein reales Szenario ist, quasi.
Es ist ein unwahrscheinliches Szenario, aus den Gründen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Dazu kommt, dass der Iran wirtschaftliche Probleme hat. Der Iran ist der neu gewählte Präsident, versucht ein bisschen Anschluss beim Westen zu finden. Wahrscheinlich geht es darum, dass man Sanktionen aufhebt oder lockert, dass es vielleicht eine Neuauflage vom Atomabkommen gibt. Das würde natürlich im Iran helfen, wieder zu Geld zu kommen, exportieren zu können. Und dann kann er auch wieder aufrüsten, dann könnte er vielleicht auch all die Milizen wieder versorgen. Aber Fakt ist, im Moment fühlt sich ja Hisbollah völlig im Stich gelassen. Vor allem, oder? Auch Hamas macht nichts. Hisbollah hat in den Krieg eingegriffen am 8. Oktober vor einem Jahr, um der Hamas zu helfen. Es war zwar ein zaghaftes Eingreifen gewesen, aber immerhin haben sie etwas gemacht. Jetzt kommt von der Hamas da eigentlich nichts. Die sind auch nicht mehr wirklich in der Lage, Israel anzugreifen. Natürlich können sie sich noch wehren im Gazastreifen, das ist nicht vorbei, der Krieg geht weiter. Aber Hisbollah ist allein gelassen. Die irakischen Milizen helfen nicht gross. Die Syrer sind nicht bereit, selber zu helfen. Natürlich ist Syrien ein Transitland für Nachschub für die Hisbollah. Mhm. Aber niemand will für die Hisbollah im Moment in Krieg ziehen. Also, so sieht es aus. Ich glaube, das ist das wahrscheinlichste Szenario. Aber wir haben uns alle schon oft getäuscht. Ich will nicht sagen, so wird es sein.
Du kennst ja den Nahen Osten wirklich gut, Kurt. Wir haben kurz nach dem Tod oder nach der Verkündung vom Tod von Hassan Nasrallah ist Social Media geströmt von Videos, die ich gerne hätte, wo du schnell einordnest. Es hat ganz viele Videos gegeben von Menschen in Syrien, im Iran, im Libanon selber, die den Tod von Nasrallah gefeiert haben. Wir hören da jetzt eine Aufnahme von einer Strassenparty im Jemen.
Nasrallah!
Da stehen Hunderte, es ist nicht so ganz klar, Hunderte oder Tausende Menschen auf der Straße. Es wird tanzt, Baklava verteilt. Kurt, wie müssen wir das einordnen, die Bilder, die wir sehen?
Also nach der letzten Invasion von der Israel im Südlibanon, wo sich die Hisbollah sehr gut geschlagen hat, wo man vielleicht hätte sagen können, sie sind sogar Sieger gewesen, ist der Hassan Nasrallah und Hisbollah sind auch in der sunnitischen arabischen Welt so ein bisschen die Helden gewesen, weil sie haben eben Israel die Stirn geboten. Mhm. Und das hat sich dann sehr stark geändert, wie die Hisbollah angefangen hat, in den syrischen Bürgerkrieg einzugreifen. Also so ab 2012. Dort ist ja der syrische Diktator Assad ist ja eigentlich kurz vorm Sturz gestanden. Oder? Das ist eine Formation von Rebellenfraktionen entgegengestanden und die sind vorgerückt und Hisbollah hat eingegriffen. Und Hisbollah ist natürlich eine funktionierende Armee. Mhm. Und sie haben als Schiiten eingegriffen in einem Land, das grossmehrheitlich sunnitisch ist und wo ein grosser Teil der Sunniten eben sich erhoben haben gegen den Diktator Assad, der nicht selber ein Schiit ist, aber ein Alawit. Und das ist eigentlich so ein bisschen eine Abspaltung der Schiiten. Also es ist grob gesprochen auch ein bisschen ein Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten. Mhm. Und jetzt sind natürlich die arabische Welt ist grossmehrheitlich sunnitisch und nicht schiitisch. Schiiten leben vor allem im Iran, in Afghanistan ein bisschen und natürlich im Süden vom Libanon und im Nordosten. Und die Sunniten in der arabischen Welt, auf der arabischen Halbinsel, aber auch in Nordafrika, in Ägypten, die meisten von denen haben sich mit den syrischen Rebellen solidarisiert und haben das ein Verrat gefunden, dass die Hisbollah jetzt den Diktator geht verteidigen. Und das hat einen unglaublichen Hass auf den Nasrallah und auf die Hisbollah produziert. Und da hat man jetzt wieder sehen, oder wie sich alle gefreut haben, also zumindest die Leute haben sich alle gefreut, dass der Nasrallah tot ist. Der hat verdient, was er quasi bekommen hat. Das ist so die Meinung der Leute. Wir haben Syrer geschrieben und haben Videos mir geschickt, oder, wie sie sich Kaffee einschenken, ich trinke ja keinen Alkohol, um den Tod zu feiern. Es ist also nicht so, wie das im Westen häufig jetzt auch mit der Hamas gezeigt wird, so quasi die Hamas ist, alle sind für die Hamas in der arabischen Welt. Das ist im Fall von der Hisbollah auf keinen Fall so.
Die Operation heisst ja von Israel aus Neue Ordnung. Also es geht ja irgendwie darum, da einen Nahen Osten neu aufzustellen. Und ich nehme an, die israelische Hoffnung jetzt besteht darin, dass sich die sunnitischen Araberinnen und Araber jetzt ein bisschen, nicht verbrüdert mit Israel, aber dass es da jetzt wie eine neue Verhandlungsgrundlage für Friedensgespräche und diplomatische Beziehungen gibt. Ist das zu einfach oder ist das ein zu optimistischer Wunsch, Kurt, dass das im Rahmen des Möglichen sich befindet?
Zuerst muss der Krieg zu Ende gehen oder es muss ein Ende absehbar sein. Und es ist jetzt im Fall von der Hamas durchaus denkbar, dass die Hamas als Verliererin dasteht und vielleicht in Zukunft auch die Hisbollah. Und falls die den Krieg wirklich verlieren, extrem geschwächt aus dem rausgehen, vielleicht eben dann auch einem Waffenstillstand müssen zustimmen, dann kann man anfangen, über Frieden zu reden. Aber Israel hat nach den Erfahrungen vom 7. Oktober und was danach passiert ist, einfach absolut keine Lust mehr, mit Nachbarn zusammenzuleben, die Raketen und Drohnen auf sie schiessen. Und da muss man einfach ganz klar sagen, oder? Aus Jordanien kommen keine Raketen, von Osten kommen keine Raketen. Es gibt auch keine jordanischen Toten. Also die Jordaner sind keine Freunde von Israel, aber sie schiessen keine Raketen auf Israel. Mhm. Und dort ist Frieden. Und das Gleiche ist mit den Ägyptern im Süden, oder? Die Ägypter mögen die Israeli auch nicht, oder? Die sind jetzt hässig, weil die Israeli in den Korridor an der ägyptischen Grenze in Gaza eingedrungen sind, da besetzt haben. Jetzt können sie keine guten Deals mehr machen mit der Hamas und die ganzen Sanktionen und Sperrungen umgehen oder mit diesen Tunnels. Haben die Ägypter keine Freude, aber sie schießen keine Raketen auf Israel, sie haben keine Toten zu beklagen und sie leben in Frieden mit den Israelis.
Also so quasi ein kalter Frieden.
Ein kalter Frieden. Und das ist, glaube ich, die realistischste, also, oder sagen wir mal, es ist ein optimistisches Szenario, aber es wäre vielleicht denkbar, dass wenn die Hisbollah jetzt so geschwächt ist, der Iran mit sich selber beschäftigt ist oder einfach eingesehen muss, dass die die Achse des Widerstands so ein bisschen gebrochen ist, nicht mehr gut funktioniert, dass das eine Fehlinvestition war, dann könnte es schon sein, dass die Leute im Südlibanon realisieren, dass sie ein besseres Leben könnten haben, wenn sie keine Raketen auf Israel schiessen. Wir dürfen nicht vergessen, der Konflikt hat nicht Israel angefangen. Mit der Hamas war vor dem 7. Oktober 2023 ein Waffenstillstand gewesen. Die Waffen haben geschwiegen, die Hamas hat das gebrochen und einen Tag später hat Hezbollah aus Unterstützung für die Hamas angefangen, mit Raketen auf Israel zu schiessen. Und das hat, also meine, ich bin dort im Norden gesehen, man sieht die Schäden. Also die sieht man also auch von der Haria aus, sieht man die verbrannten Hügelhängen, Wälder. Und wenn man in die Dörfer geht, da sieht man, da ist Krieg gewesen, da ist geschossen worden und die Leute haben müssen flüchten. Und Israel ist so klein, das kann es nicht leisten, dass auf seiner Seite von der Grenze ganze Landstriche eigentlich zu Pufferzonen von irgendwelchen militärischen Organisationen oder eben Terrororganisationen werden. Das war immer die Doktrin von Israel gewesen. Wir sind zu klein. Wenn es eine Pufferzone gibt, dann wird sie auf der anderen Seite von der Grenze geben. So wie man das jetzt in Gaza macht, oder? Da gibt es bereits eine Art Pufferzone, oder? Wo niemand mehr rein darf. Mhm. Und es ist denkbar, es hat das früher ja im Südlibanon auch gegeben. Da haben die Israelis die sogenannte südlibanesische Armee unterstützt, die sie dann später schändlich verroten haben und im Stich gelassen haben. Aber die haben damals dafür gesorgt, dass niemand mehr aus dem Südlibanon Israel angreift. Und vielleicht führen ja die Kriege und die schrecklichen Folgen für die Zivilbevölkerung sowohl in Gaza als auch im Südlibanon dazu. Also, es gibt auch zwei Szenarien. Entweder mehr Hass oder vielleicht Einsicht, die Terrororganisationen haben und uns ins Verderben gebracht. Und wir müssen jetzt aus dem rauskommen und mit dem aufhören. Weil wenn niemand auf Israel schießt, dann schiessen die Israelis auch nicht.
Die liegen aber sehr weit auseinander, die beiden Möglichkeiten.
Ja, wir gehen immer davon aus, dass eben Gewalt führt zu Gegengewalt. Das ist ja häufig auch so. Aber es gibt eben auch den Fall, wo jemand einen Krieg verliert. Nazi-Deutschland zum Beispiel, oder? Nachher war Ruhe gewesen. Es gibt zwar noch ein paar Nazis, aber Deutschland ist ein fester Teil von der demokratischen Welt geworden. Das war nicht vom ersten Tag an so gewesen. Es hat viel Zwang und Gewalt gebraucht. Da ist eine andere Situation. Aber es ist durchaus möglich, also gerade im Libanon ist die Hezbollah äußerst verhasst. Bei den Schiiten nicht. Das ist die Organisation der Schiiten. Die sind stolz drauf. Aber Sunniten und Christen, die zusammen zwei Drittel der Bevölkerung rundstellen, also es ist nur ein Drittel, ist schiitisch, die fühlen sich durch die Hezbollah und durch die Syrer, die immer so ein bisschen eine Schutzmacht gewesen sind oder lange Zeit eine Schutzmacht gewesen sind im Libanon, die fühlen sich durch die an die Wand gedrückt. Die einzige Miliz, die jetzt noch Waffen hat, ist die Hezbollah, alle anderen Milizen, die sunnitischen, die christlichen, haben sich müssen auflösen, die haben müssen zu allem Ja und Amen sagen und die haben das nicht gern gemacht. Und es ist durchaus möglich, dass sich jetzt im Libanon, und das wäre dem Land wünschen, oder? Das ist ja mal das reichste Land vom Nahen Osten gewesen, also von den Ländern, die kein Erdöl hatten. Und dann ist PLO gekommen, dann sind die Muslime quasi zur Mehrheit geworden und haben das Land ruiniert. Und das Letzte, was ruiniert hat, ist die riesige Explosion im Hafen von Beirut gewesen, wo eigentlich der halbe Libanon, die Hezbollah und Syrer dafür verantwortlich macht. Das ist ja Sprengstoff gewesen, wo man gebraucht hat im syrischen Bürgerkrieg für die Fassbomben vom Assad. Die sind mit Düngemittel, mit einer Mischung aus Düngemittel gefüllt worden und das Düngemittel gelagert im Hafen von Beirut hat die halbe Stadt zerstört und das Land in wirtschaftlichen Bankrott getrieben. Und das haben die Leute in Libanon nicht vergessen, dass die Hezbollah hinter dem gestanden ist.
In einer Woche jährt sich das Hamas-Massaker vom 7. Oktober. Und der Krieg hat ja ganz eine andere Wendung genommen, wie es noch am Anfang ausgesehen hat. Die Augen sind auch weder auf Gaza selber noch auf die israelischen Geiseln dort gerichtet. Das können wir schon so sagen. Kurt, wie erlebt man in Israel den Kurswechsel?
Also es ist natürlich die Hoffnung da, dass die Hamas besiegt werden kann oder so stark dezimiert werden kann, dass sie keine Gefahr mehr für Israel darstellt und auch nicht mehr regierungsfähig ist im Gazastreifen. Es ist falsch zu glauben, dass der Krieg vorbei ist. Ich bin jetzt hier an der Grenze von Gaza, vielleicht 2 Kilometer entfernt, und es ist fast alle 10 Sekunden schießt israelische Kanonen nach Gaza rein. Vorher habe ich sogar ein schweres Maschinengewehr gehört. Also es ist wirklich, der Krieg ist hier noch nicht vorbei, aber ich glaube, dass seitdem die Israeli eben an der Grenze zu Ägypten den Philadelphia-Korridor zugemacht haben und jetzt graben und suchen, wo sind all die Hamas-Tunnels, die zum Sinai übergehen, auf die ägyptische Seite, um eben den Nachschub für die Hamas abzuklemmen. Das ist, glaube ich, größtenteils gelungen. Hamas kriegt wahrscheinlich nicht mehr sehr viel Nachschub. Sieht man auch, dass sie nicht mehr wirklich in der Lage ist, viele Raketen auf Israel abzuschießen. Das hat sich wahnsinnig reduziert. Und ich glaube, mit dem Würgegriff Nachschubweg abschneiden nach Ägypten, ist Hamas in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Ich kann nicht verstehen, warum die Israelis das nicht von Anfang an gemacht haben. Wahrscheinlich ist das diplomatische Druck von den Amerikanern und Europäern. Ja, gehen ja nicht dort rein, oder? Dann ist man an anderen Stellen in Gazastreifen rein, ohne die Nachschubwege, die Tunnels abzuschneiden und zu kappen. Und das hat eben eigentlich zu diesem Desaster geführt, oder? Dass man da ein Jahr lang Krieg geführt um einen Gazastreifen, der ja, 30 Kilometer lang und 10 breit oder irgendwie so. Also es ist ein ganz kleines Gebiet, es ist flach, man kann nicht gut kämpfen dort drinnen, man kann sich eigentlich nicht so gut verteidigen. Und das hat eigentlich ein Licht sollen sein für die israelische Armee, ist es aber nicht geworden, oder? Da haben wir uns auch getäuscht. Ich glaube aber, dass es jetzt da ziemlich vor dem Ende von der Hamas ist, als koordinierte Kampforganisation. Die können noch Terroranschläge machen, Guerilla-Aktionen, aber ich glaube, sehr viel mehr wird da nicht sein. Und wir im Westen, wir sagen immer, ja, es braucht eine Strategie für nachher. Und ich glaube, die Israelis sehen das ganz anders. Ihre Strategie ist, wenn ihr Raketen schiessen, kommen wir. Und wenn da ist überall Armee, die sind bereit, wenn irgendetwas ist, wenn sie irgendwelche Hamas-Leute sehen, dann gehen sie rein, dann wird da geschossen. Aber ich glaube nicht, dass die Israelis sich gross kümmern werden, wie Gaza sich selber regieren wird. Wenn das nicht Hamas ist, die regiert, werden die Israelis sagen, ja, macht nur. Also ich glaube, der Westen hat Vorstellungen für die Region, die einfach nicht realistisch sind.
Wie erlebst du die Stimmung in Israel im Hinblick auf den Jahrestag?
Ja, also die Armee macht jetzt wieder Führungen in den Kibbutzim, wo angegriffen worden sind vor einem Jahr. Oder sie versuchen natürlich, die Erinnerung an die Opfer aufrechtzuerhalten. Also einerseits ist das natürlich auch eine Art von Propaganda, aber es ist auch berechtigt, weil was damals passiert ist, das muss man ganz klar sagen, das ist ein versuchter Genozid gewesen. Natürlich nicht an allen Israeli in Israel. Die Hamas ist ja da nur ein paar Kilometer eingedrungen. Aber in diesem Gebiet haben die Hamas-Kämpfer alle tötet, die sie haben können töten. Also die Absicht, die Juden dort zu vernichten und auch ein paar Beduinen oder die Farmarbeiter, oder inklusive Asiaten, die dort geschafft haben, einfach alles, was irgendwie mit Juden zu tun hat, zu töten und einen Teil davon als Geisel zu nehmen. Das ist eine alte muslimische Kriegstaktik, eine alte arabische Kriegstaktik. Man nimmt Geiseln, damit der Gegner dann nachher nicht zurückschlagen kann. Das haben sie in grossem Stil gemacht und das hat Hamas bis heute eigentlich gerettet. Hätte der Nasrallah israelische Geiseln gehabt, wäre er heute vielleicht noch am Leben. Ich meine, das ist auch etwas, was sich die Leute in der Region sehr, sehr gut merken werden für die Zukunft. Und natürlich traut Israel immer noch um die Opfer und man sieht überall die gelben Fahnen, die an die Geiseln erinnern. Aber Israel sind nicht mehr durch die Hände gebunden, weil sich der Chef von der Hamas, der Yahya Sinwar, umgibt mit diesen Geiseln. Und häufig wissen die Israelis sogar, wo er sich aufhält. Aber sie können ihn eben nicht so bombardieren wie der Nasrallah, wie sie dann ihre eigenen Geiseln töten.
Ich danke dir vielmals, Kurt, für deine Zeit.
Dankeschön dir.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, den Podcast von CH Media. Mehr Folgen von diesem Podcast oder ein breites Angebot findet ihr unter chmedia.ch/podcast. Abonniert uns doch auf eurer Podcast-App des Vertrauens und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Schön, dass ihr dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal.